Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Sie hören die Radioreise mit Alexander Tauscher. Ich grüße Sie. Diesmal geht es ins maritime Frankreich. In Saint-Nazaire steigen wir in ein U-Boot und in Saint-Gilles-Croix-de-Vie betreten wir ein historisches Fischerhaus. Wir stehen vor einem Riesenfuß und steigen in eine Mini-Hütte. Unterwegs also in den beiden Departements Loire-Atlantique und Vendée mit diesen Menschen.
Bonjour, je suis Arnaud Glise et je vous souhaite la bienvenue à Saint-Nazaire-Renversante, un territoire qui va vous surprendre.
Je suis Ingrid et je vous souhaite la bienvenue à la brasserie de la Petite Ramonnière à Notre-Dame-de-Mont en Vendée.
Je suis Mathias Seyer, coordinateur du site d'Escale Atlantique. Et je vous souhaite la bienvenue à bord.
Je suis Nicolas Salzbauer aus Mesquer, in der Presqu'île de Guérande.
Je m'appelle Nicole Tabouret et je suis responsable de la maison du pêcheur à Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Bienvenue à la Bourrine du Bois Jucot. Je suis Jean Alain. Je vais être votre guide pour cette visite.
Guide pour visite. Der Reiseleiter ist Alessandre, Monsieur le Changeur. Bienvenue, bon plaisir und einfach ganz viel Spaß im maritimen Frankreich.
Die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Das ist die Radioreise, die Sie zu neuen Horizonten bringt und damit Reiselust wecken soll. Im Studio Alexander Tauscher, herzlich willkommen hier bei uns in dieser Show. Sie ist rund 3000 Kilometer lang und reicht im Süden von der spanischen Grenze bis zur Bretagne im Norden. Sie durchquert 4 Regionen, die französische Atlantikküste mit ihren endlos weißen Sandstränden und steilen Klippen. Einige Küstenabschnitte hatten wir ja bereits in der Radioreise besucht. Heute geht es einmal mehr um die maritime Geschichte und auch um die Menschen an der Küste. Maritimes Frankreich heißt diese Radioreise, unterwegs also in den Gebieten Vendée und Loire-Atlantique. Unsere Reise beginnt da, wo früher die Ozeandampfer für die Atlantiküberquerung anlegten, an den Transatlantikkais von Saint-Nazaire. Heute liegt innerhalb dieses ehemaligen U-Boot-Bunkers Escale Atlantique ein in Europa einzigartiger Ort, der Geschichte der legendären Ozeanriesen zu neuem Leben verhilft. Originalobjekte von Ozeandampfern, eine Atmosphäre, ja, als wäre man an Bord, und jede Menge Multimedia bietet eben dieses maritime Museum. So gehen wir jetzt gedanklich die Gangway hinauf, denn das Schiff wartet schon auf uns, und mit an Bord ist der Guide Mathias Seyer und Andrea Klose, die vor Jahrzehnten aus Deutschland nach Frankreich zog. Sie übersetzt dieses Gespräch.
Dans une larme d'alcool, dans une larme de toi, tous les bateaux s'envolent, tous les avions se noient.
Bonjour, bienvenue à Escale Atlantique. Escale Atlantique est un lieu qui va parler uniquement des navires transocéaniques construits à Saint-Nazaire entre 1864 et 1962.
Willkommen an Bord von Escale Atlantique. Hier geht es ausschließlich um Überseedampfer, Überseeschiffe, die in Saint-Nazaire gebaut wurden, und zwar in der Periode zwischen 1864 und 1962.
1864 étant l'année de construction du premier paquebot construit à Saint-Nazaire, l'impératrice.
1864 war das Jahr, in dem der erste französische Überseedampfer gebaut wurde. Der hieß damals Imperatrice Eugénie, die Kaiserin Eugenie. Und 1962 ist ein symbolhaftes Datum. Das war die Ausfahrt des letzten französischen Transatlantikliners, berühmte France, die dann unter dem Namen Norway noch ein Leben als Kreuzfahrtschiff hatte.
Troisième France, donc le plus connu, celui qui sera rebaptisé par la suite le Norway. Au cours de la visite d'Escale Atlantique, les visiteurs peuvent découvrir l'ensemble des pièces que l'on retrouve habituellement sur ce type de navire.
Der Rundgang durch Escale Atlantique taucht den Besucher in die Atmosphäre an Bord eines Ozeandampfers hätte finden können ein. Das heißt, man durchläuft Räumlichkeiten, wie sie an Bord solcher Schiffe zu finden waren, Kabinen zum Beispiel, Maschinenraum, die Kommandobrücke sogar. Bar, Speisesaal. Jeder dieser Ausstellungsräume hält sich also an eines der Schiffe, die hier in Saint-Nazaire während dieses Jahrhunderts gebaut wurden.
Chaque pièce est inspirée d'un ou plusieurs navires construits à Saint-Nazaire sur cette période de 1864 à 1962. Et donc on va découvrir l'univers de ces navires transocéaniques en découvrant ces pièces dans lesquelles on va notamment.
Es geht aber hier nicht nur um Stimmung und Nachempfinden, sondern es gibt auch sehr schöne mehrere Dutzend Originalstücke, Möbelstücke zum Beispiel, Dekorationselemente, die an Bord von diesen transatlantik oder transozeanischen Dampfern waren, die hier in Saint-Nazaire gebaut wurden.
Pièces de mobilier ou de décoration qui étaient à bord de ces navires. Ces navires transocéaniques étaient, contrairement aux paquebots de croisière qu'on peut voir aujourd'hui...
Diese Überseeschiffe waren im Gegensatz zu den heutigen Kreuzfahrtschiffen, die ja praktisch schwimmende Ferienstationen sind, waren also ein echtes Transportmittel, um von einem Kontinent zum anderen sich zu begeben. Natürlich, bevor das Flugzeug erfunden wurde und bevor dann Flugverkehr demokratisiert wurde.
Comme un moyen de transport, avant la création de l'aviation. Et ce musée se retrouve dans l'ancienne base de sous-marins allemands qui a été construite pendant la Seconde Guerre mondiale.
Was auch eine Besonderheit dieses Museums ist, Escale Atlantique wurde eingerichtet innerhalb des ehemaligen deutschen U-Boot-Bunkers. Und dieser U-Boot-Bunker wurde gebaut während des Zweiten Weltkrieges direkt an der Stelle, wo sich zwischen den 1860er und 1930er Jahren der Überseehafen von Saint-Nazaire befand.
Construite sur l'ancien quai du port transatlantique de Saint-Nazaire. Saint-Nazaire était un port transatlantique qui proposait des départs vers l'Amérique centrale, des pays comme le Mexique ou encore Panama.
Saint-Nazaire war also Zielhafen und Ausgangshafen für regelmäßige Verbindungen nach Mittelamerika, hauptsächlich Mexiko, Panama. Und als dann die deutsche Armee in Saint-Nazaire ankam, wurde hauptsächlich Kaimauer benutzt als erstes Element dieses zukünftigen U-Boot-Bunkers. Das heißt, wir befinden uns hier direkt an der Stelle, an der bis Mitte der 30er Jahre etwa die Dampfer, die nach Amerika ausfuhren oder von Mexiko zurückkamen mit ihrer exotischen Fracht, hier anlegten und abfuhren.
Saint-Marais, lorsque Saint-Nazaire était encore un port transatlantique.
Elle attendait le cœur serré, le dernier bateau du courrier. La mer n'était pas souvent d'huile. Entre Molène et Belle-Île.
Saint-Nazaire baut die großen Kreuzfahrtschiffe, zum Beispiel Queen Mary II wurde hier gebaut, die ganze Flotte des Reeders MSC. Aber Saint-Nazaire ist kein Kreuzfahrthafen. Es legen jedes Jahr 3, 4, 5 Kreuzfahrtschiffe an für einen Zwischenstopp, aber wir haben keine Abfahrt von Kreuzfahrtschiffen.
Et donc je vous propose qu'on aille découvrir ces espaces à l'instant.
Also, wir gehen an Bord.
Saint-Nazaire ist heute eine Hafenstadt mit rund 70.000 Einwohnern an der Mündung der Loire in den Atlantik. Später laufen wir noch zu einigen der Highlights dieser Stadt, bleiben aber noch draußen auf dem Atlantik, jetzt gedanklich weiter auf den alten Ozeandampfern. Voici le meilleur voyage à la radio, la radio voyage avec Alessandre. Die beste Reise im Radio, die Radioreise, Alexander Tauscher, unterwegs im maritimen Frankreich. Wir sind in Saint-Nazaire im Nordwesten des Landes. Hier lag früher der größte Hafen an der französischen Atlantikküste. Als die Wehrmacht Frankreich besetzte, ließ sie von hier aus ihre U-Boote starten. Später wurde hier ein riesiger Bunker gebaut, um die U-Boote in der Werft vor Luftangriffen zu schützen. Wir schauen mit unserem Guide Matthias Tellier weniger auf die militärische als vielmehr auf die zivile Seefahrt, auf die einst auch großen französischen Ozeandampfer, die uns gar nicht so bewusst sind. Denn all das ist längst Geschichte, auch die der France. Jamais France singt deswegen gleich noch einmal für uns Michel Sardou.
Quand je pense à la vieille Anglaise, qu'on appelait le Queen Mary, échouée si loin de ses falaises, sur un quai de Californie.
Alors, sur l'univers de ces navires transocéaniques, à partir de 1840, au départ de l'Angleterre, des lignes régulières vont être créées.
Ab den 1840er Jahren werden in England die ersten regelmäßigen Schiffsverbindungen außerhalb Europas gegründet. Und dieses englische Modell dient also dann anderen europäischen Ländern als Vorbild und Beispiel, um ihre eigenen Schiffsverbindungen zu gründen. Was natürlich auch mit der Erfindung des Dampfmotors zu tun hat.
De base pour l'ensemble des pays européens qui vont prendre exemple sur l'Angleterre et créer leur propre ligne régulière. Alors, il y avait déjà des paquebots qui naviguaient avant 1840, mais
und innerhalb der 50 Jahre zwischen ungefähr 1840 und 1890 entsteht somit ein sehr dichtes Liniennetz, das sie alle Ozeane der Welt überspannt.
On va avoir un réseau qui va traverser l'ensemble des océans pour rejoindre les différents continents. Et donc en France, la première ligne transatlantique.
Die erste regelmäßige Transatlantiklinie in Frankreich entsteht hier in Saint-Nazaire à partir de 1856.
Où on va avoir une régularité sur les dates de départ des navires. Pour les principaux paquebots français, on parle souvent du paquebot Normandie construit en 1935 ou le paquebot France de 1962.
Die berühmtesten französischen Ozeandampfer waren sicher die Normandie von 1935, ein sehr elegantes und sehr schnelles Schiff. Und auch der letzte Transatlantik-Liner, die France, Anfang der 60er Jahre, der 1960er Jahre. Es gibt aber auch andere sehr wichtige Schiffe, zum Beispiel der Dampfer Île-de-France aus den 20er Jahren, der auch eine sehr große Bedeutung hatte in Frankreich.
1927, qui est très important pour la marine française.
Ne m'appelez plus jamais France. La France, elle m'a laissé tomber. Ne m'appelez plus jamais France. C'est ma dernière volonté.
Le marché français de la croisière est assez important, mais ce n'est pas le choix premier pour les vacances pour les Français.
Der Kreuzfahrtmarkt in Frankreich hat sich in den letzten Jahren sehr stark entwickelt, aber liegt noch hinter zum Beispiel Amerika, Großbritannien und Deutschland zurück. Die meisten Kreuzfahrten der französischen Passagiere gehen ab Marseille, also der größte Kreuzfahrthafen in Frankreich.
Il y a un port très important à Marseille sur le marché de la croisière. Depuis Marseille, les passagers aujourd'hui.
Marseille war aber auch ab dem 19. Jahrhundert ein sehr wichtiger Überseehafen. Und zwar liefen da die Schiffe aus, entweder für die Länder ums Mittelmeer oder für eine ganz große Fahrt bis in den fernen Osten oder nach Australien.
Méditerranéen ou pour aller vers l'Asie et l'Océanie en passant par le canal de Suez. Nous voici sur les ponts inférieurs du navire. Vous avez trois espaces.
L'entrepont. Wir sind hier also in den unteren Stockwerken des Schiffes. Zwar sind hier drei große Räume. Ein Raum, der an das Zwischendeck der Auswanderer erinnert. Maschinenraum, in den wir gleich kommen werden. Und hier eine Anlehnung an die Laderäume. Und hier besonders an die Kühlräume, an die Kühllagerräume eines großen Schiffes, und zwar der Île-de-France.
De nourriture et du stockage de nourriture sur ces navires. Et donc vous avez ici de nombreuses quantités.
Und hier kriegt man eine Ahnung davon, wie viel Lebensmittel und Getränke an Bord genommen werden mussten, um die 2400 Menschen, die an Bord dieses Schiffes waren, 12 Tage lang zu verpflegen. Das heißt, 12 Tage lang ist 6 Tage Hin- und 6 Tage Rückfahrt. Es wurde immer Proviant für Hin- und Rückfahrt an Bord genommen. Hier sieht man zum Beispiel 3000 Kilo Käse, 4000 Kilo Fleisch, Schweinefleisch allein, 14.000 Kilo Rind und Lamm, 15.000 Liter Bier und so weiter und so weiter.
2400 Personen pendant 12 jours, le voyage aller et le voyage retour. Bien souvent, les visiteurs sont interpellés par les quantités.
Besucher sind manchmal ganz erstaunt und vielleicht sogar geschockt, wenn sie sehen, wie viel Wein zum Beispiel an Bord dieses Schiffes waren. Die großen französischen Dampfer waren auch Botschafter einer gewissen Lebenskunst Frankreichs, Gastronomie und so weiter. Tafelwein wurde Tag und Nacht, 24 Stunden lang praktisch, stand kostenlos zur Verfügung.
Et notamment le vin était servi à discrétion pour les passagers, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Le vin me saoule, donne-moi la main.
Et c'est d'autant plus vrai sur le paquebot Île-de-France de 1927 puisque.
Und das war an Bord der Île-de-France ganz besonders wichtig, denn das Schiff fuhr also ab 1927 New York an auf der Linie Normandie-Le Havre New York. Und damals war ja in Amerika die Prohibition. Wenn aber das Schiff in New York im Hafen lag, konnten die Amerikaner an Bord kommen, das Schiff besichtigen. Das heißt, sie gingen dann sofort an die Bar und haben natürlich dann Wein und andere Spirituosen großzügig zu sich genommen.
I get no kick from champagne.
Die Reedereien haben sogar damals in den 20er, 30er Jahren nicht zurückgescheut, in großen, berühmten Restaurants in Paris hauptsächlich die Küchenchefs praktisch wegzunehmen, zu stehlen, abzuwerben, um damit Reklame machen zu können. Auf unserem Schiff ist der berühmte Küchenchef und der hat also die große französische Gastronomie-Tradition mitten auf dem Ozean, können Sie hier erleben.
Nous sommes sur les ponts extérieurs du paquebot. Et donc vous avez juste en bas une alvéole de la base sous-marine qui accueillait les U-Boot allemands pendant la Seconde Guerre mondiale.
Was hier interessant ist, auf diesem Außendeck ist erstens mal diese wunderschöne Projektion, die einen mitten ins Meer versetzt, aber auch wenn man sich über die Reling etwas beugt, sieht man, dass man hier wirklich im Herzen des U-Boot-Bunkers ist. Und zwar ist es eine der Boxen, in die eines der deutschen U-Boote reinfuhr, um hier gewartet, eventuell repariert zu werden.
Dieser ehemalige U-Boot-Bunker, Escale Atlantique, er wirkt monströs dunkel, er wirkt sehr mächtig, er wirkt ein wenig kalt. Er verkörpert nicht nur diese wechselvolle Geschichte des Hafens, sondern auch meines Erachtens die Urgewalten des Meeres. Am Ufer dieses gewaltigen Meeres, dem Atlantischen Ozean, bewegt sich heute unsere Radioreise durch das maritime Frankreich. Alexander Tauscher hier, heute mit Geschichten, die nah am Wasser gebaut sind. Unterwegs im maritimen Frankreich für die Radioreise in Saint-Nazaire. Schon von Weitem ist diese Stadt sichtbar, denn die große Kettenbrücke über die Loire mit ihren roten und weißen Pfeilern, sie ragt weit in den Horizont. Dahinter sind riesige Kräne und Brückenanlagen der Werft zu sehen. Saint-Nazaire an der Loire-Mündung ist gewissermaßen der Vorhafen der großen Metropole Nord. Einst fuhren ja von hier aus die großen Dampfer auf die Antillen oder nach Mexiko. All dies ist Geschichte. Auch die Zeit, als man die Stadt als bretonisches Kalifornien bezeichnete. Dafür haben heute ganz andere Menschen hier ihre Fußabdrücke hinterlassen, und zwar riesengroße. Ein Riesenfuß, an dessen Fuß wiederum stehe ich gleich mit dem sportlich drahtigen Arnaud Gliese vom Tourismusbüro der Stadt. Philomène und Michel Torner begleiten uns mit ihren musikalischen Gedanken über Saint-Nazaire.
Saint-Nazaire, sous la pluie, c'était mon paradis.
Alors Saint-Nazaire est une ville et un territoire qui va vous surprendre, et notamment à la faveur de toute la place accordée à l'art, l'art en ville, le street art.
Saint-Nazaire ist eine Stadt, in der es immer Neues zu sehen gibt. Eine Stadt, die viel Wert auf Kunst legt, auf zeitgenössische Kunst. Das heißt, man kann in den Straßen Street Art sehen, große Wandmalereien. Man kann auch verschiedene Installationen sehen in der Stadt am Meer. Und zum Beispiel hier im Vorhafen sieht man drei Skulpturen. Zeitgenössische Kunst, und zwar heißt dieses Ensemble der Fuß, der Pullover und das Verdauungssystem.
Qui s'appelle le pied, le pullover et le système digestif, qui est une installation composée de trois sculptures géantes en bord de mer. Vous pouvez également découvrir donc ces installations géantes, mais également des peintures murales.
Street Art, also Freskenmalerei innerhalb der Stadt, kann man überall finden. An einer Straßenkreuzung plötzlich steht man einem Aboriginal-Jungen gegenüber, der einen anlächelt. An einer anderen Straße plötzlich sind exotische Vögel oder auch Schiffe. Denn Saint-Nazaire ist natürlich mit dem Meer und mit den Schiffen und dem Schiffbau sehr eng verbunden.
Et bien sûr, les paquebots, les grands paquebots qui font la fierté de Saint-Nazaire depuis maintenant deux siècles. Donc Saint-Nazaire est extrêmement réputé pour sa facette industrielle et portuaire.
Saint-Nazaire ist sehr bekannt und hat einen ausgesprochen guten Ruf als Industriestandpunkt. Hier ist ein traditionelles Know-how, das sich immer im Laufe der Jahrzehnte weiterentwickelt hat und wir sind ständig auf dem allerneuesten Stand ist. Und zwar werden hier einige der größten Kreuzfahrtschiffe der Welt gebaut. Hier werden Flugzeuge zusammengebaut, Airbus-Modelle. Der Hafen von Saint-Nazaire ist der bedeutendste Hafen an der französischen Atlantikküste. Also ein ausgesprochen dynamischer industrieller und Hafenstützpunkt.
Les grands paquebots qui font la fierté de Saint-Nazaire depuis maintenant deux siècles. Mais Saint-Nazaire, c'est bien plus que cela, et c'est aussi ce qui fait notre fierté.
Man kann aber auf keinen Fall Saint-Nazaire nur auf seine industrielle oder Hafenaspekte reduzieren. Saint-Nazaire ist eine Stadt am Meer, eine Stadt mit einer 15 Kilometer langen Küste, an die sich 20 Strände und Buchten reihen. Wunderschöne Sandstrände, andere Buchten zwischen Felsklippen. Und der bekannteste Strand ist sicher der Strand des Monsieur Hulot. In den 50er Jahren hat hier in Saint-Nazaire Jacques Tati seinen berühmten Film Die Ferien des Monsieur Hulot gedreht. Außerdem in der Stadt selbst schöne Parkanlagen, ein wunderschöner botanischer Garten und direkt vor den Toren der Stadt ein großes Sumpf- und Moorgebiet, die Brière, das zweitgrößte Sumpfgebiet Frankreichs nach der
Camargue. Et Saint-Nazaire, une ville moderne aussi, une ville dynamique.
Saint-Nazaire hat auch ein reichhaltiges kulturelles Angebot. Zum Beispiel findet hier im Hafengebiet jedes Jahr im Juli ein großes Musikfestival statt, mit Musik aus aller Welt, aktueller Musik, auch andere Festivals, Film und so weiter. Großes sportliches Angebot, also eine Lebensqualität vom Allerfeinsten.
Donc une ville attractive aussi par sa dimension culturelle, sa dimension sportive, où il fait bon vivre.
Un vieux marin de Saint-Nazaire, un foutu laboureur des mers.
Et Saint-Nazaire, c'est également une offre de visite importante, riche, surprenante.
Außerdem gibt es in Saint-Nazaire auch noch ein reichhaltiges Angebot an Attraktionen und Besichtigungen, mehrere Museen, darunter etwas ganz Außergewöhnliches, Escale Atlantique, ein Erlebnismuseum über die Ozeandampfer, die großen Transatlantikschiffe, die hier in Saint-Nazaire zwischen den 1860er und 1960er Jahren gebaut wurden, ein Besuchserlebnis für die Familie, für die ganze Familie. Man taucht ein in die Stimmung, wie man sie an Bord dieser großen Schiffe vorfinden konnte.
Nous sommes nés, il y avait un vieux marin, il parlait du bon vieux temps où il avait un sous-marin.
vous pouvez visiter ces industries. Donc on propose à Saint-Nazaire des visites des chantiers de l'Atlantique, donc pour découvrir la construction navale. Vous pouvez également visiter
Saint-Nazaire en versant führt sie auch in die Werft, die große berühmte Werft Chantier de l'Atlantique. Eine Werftführung, der sie hautnah sehen, wie diese neuen Riesen gebaut werden. Wir führen sie durch das Airbus-Werk. Sie sehen, wie die Flugzeuge zusammengebaut werden. Wir fahren sie mit dem Bus an die Hafenterminals. Wir erklären ihnen auch den neuen Wirtschaftszweig hier. Und zwar geht es um die Offshore-Windenergie. Hier werden die Windturbinen zusammengebaut für den ersten Offshore-Windpark in Frankreich.
Wir werden auch découvrir un petit musée entièrement dédié à l'éolien en mer, à l'énergie du vent et à l'électricité de demain.
Arno Gliese, übersetzt von Andrea Klose, die hier seit Jahrzehnten in Saint-Nazaire wohnt. Viele Jahre lang war sie selbst im Tourismusbüro dieser Stadt angestellt. Heute führt sie als Pensionistin noch gelegentlich Gäste durch ihre Wahlheimat. Ich sage merci. Hier ist immer der beste Urlaub garantiert. Alexander Tauscher als Reiseleiter hat heute auch den Meeresblick garantiert, denn wir sind im maritimen Frankreich in der Radioreise. Urlaub an der französischen Atlantikküste ist auch Urlaub für Genießer. Doch bei einer Delikatesse scheiden sich manchmal die Geister, bei den Austern. Manche können die um keinen Preis schlürfen, ihnen wird schon beim Gedanken daran mulmig. Doch wer darauf schwört, der wird hier an der Atlantikküste sein wahres Vergnügen haben. Für relativ günstige Preise bekommt man an vielen Orten frische Austern. Und dieser mild-salzige Geschmack, dazu ein Glas Weißwein oder auch Champagner, ja, hat was von Savoir-Vivre. Vom Schlürfen der Austern bei Champagner waren jedoch die Fischer vor rund 100 Jahren noch weit entfernt. Sie arbeiteten hart, lebten sehr einfach. Über dieses Leben erzählt das im Herzen des marokkanischen Viertels von Saint-Gilles-Croix-de-Vie gelegene Maison de Pêcheurs, das Fischerhaus. Dieses Gebäude ist eine typische Rekonstruktion eines Interieurs aus den 1920er Jahren. Weiße Mauern, blaue Fenster und Türläden, eben ein Hauch von Marokko. Eine Erinnerung eben an die Mauren, die früher hier lebten. Zwei Zimmer, ein Innenhof und viele Geschichten erzählen von der Vergangenheit dieser Seestadt. Und Nicole Taboret erzählt uns ein wenig davon.
Je crois entendre encore cacher.
Ici, vous êtes dans une maison de pêcheurs qui a été construite en 1920. C'est la dernière du quartier.
Dieses Fischerhaus, in dem wir uns jetzt befinden, ist das letzte in diesem Viertel, was gebaut wurde, und zwar im Jahr 1920.
Rue du Maroc, c'est parce que ce sont les morts qui avaient été chassés d'Espagne qu'ils sont arrivés par la mer. Ils ont été chassés, ils ont remonté le golfe de Gascogne.
Das Viertel geht zurück auf die Mauren, die aus Spanien hierher kamen. Es waren 120 Familien, die entlang der Küste nach Norden zogen. Sie kamen in La Chaune an, einem Fischerdorf in Les Sables de Solon. Aber da gab es nicht genug Platz für alle zum Leben. Deswegen kamen eben einige hierher nach Saint-Gilles-Croix-de-Vie.
Et il va falloir les loger. Donc on va construire ce quartier, tout simplement.
Dites, monsieur le pêcheur, ça meurt? Vous faites sauver le poisson?
Du poisson?
Je n'ai jamais vu.
Il y en a peut-être, mais faut pas faire de bruit, hein?
Chut, la barbe!
Ici va vivre une famille de pêcheurs avec 11 enfants. Vous avez deux pièces.
In diesem Haus lebte eine Familie mit 11 Kindern in zwei Zimmern.
Alors, il y avait 9 filles et 2 garçons. Le papa est pêcheur et la maman s'occupe des enfants. Le seul problème, c'est que le papa va périr en mer et la maman va devenir évidemment seule et il va falloir qu'elle aille travailler à la conserverie.
Es waren 9 Mädchen und 2 Jungen. Der Vater, ein Fischer, war auf dem Meer ums Leben gekommen. Die Mutter, die arbeiten musste, musste sich also um all die 11 Kinder kümmern. Sie arbeitete damals in der Fabrik, in der die Sardinen in die Konserven gelegt werden.
Alors, dans cette pièce, si, c'est la chambre, c'est là que couchent les enfants, mais les filles et les parents.
Nun, all die Mädchen lebten in diesem ersten Raum bei ihrer Mutter, 4 in einem Bett. Und die Jungs schliefen in der Küche, getrennt von den Mädchen.
Couchés dans la cuisine, tout simplement. Et les filles, on les couche dans un lit comme ceci, 4 par lit.
Les filles lui crient, oui!
Silence, les filles, pêche!
Mais de tout cela, il se fiche.
Dans les lits, ce ne sont pas des matelas, ce sont des paillasses. C'est la paille que l'on met dans les lits, tout simplement.
Das waren ja keine Matratzen in den Betten, alles Strohbetten. Und das Stroh wurde immer wieder kratzig. Das heißt, sie mussten die Betten regelmäßig, fast jeden Tag bearbeiten, das Stroh richten, damit man einigermaßen gut schlafen konnte.
Rentre le bâton dans chaque trou pour décoller la paille, redonner un semblant de gonflant pour se coucher le soir.
La pêche à ce qu'on raconte pour lui n'est en fin de compte qu'un prétexte, un alibi, on connaît pis. un truc, un moyen plausible de fuir un peu son chez-soi où sévit la plus nuisible des maritornes qui soient.
Alors donc ici, il n'y a que des lits, il n'y a pas d'armoire et il n'y a pas d'horloge, on n'a pas d'argent.
Hier in diesem Raum war nur das Bett. Die Familie war so arm, sie hatte keine anderen Möbel. Die Möbel, die wir jetzt sehen, sind aus dem Museum.
Ça nous a été donné à l'ouverture du musée, tout simplement.
Faisant scandale aussitôt qu'on les rend flous.
Parce que en faisant dans ce quartier du Maroc, en faisant beaucoup de maisons, mais des petites maisons, on va loger beaucoup de gens et on va faire des petites ruelles parce que ça nous permet également de nous abriter du vent.
In diesem marokkanischen Viertel waren die Häuser alle klein. Hier lebten viele Menschen auf engem Raum. Die engen Gassen wiederum boten Schutz vor dem Wind vom Meer.
C'est à peine l'aurore et je tombe du plume. Mon amour dort encore du sommeil de l'enclume. Je la laisse à ses rêves où je ne suis sûrement pas. Marlon Brando l'enlève, qu'est-ce que je foutrais là?
Et puis il porte le béret, hein, on voit bien. Et cette photo, ce n'est pas un pêcheur, c'est un maraîchin. C'est un monsieur qui cultive la terre.
Das waren ja alles Fischer, die hier lebten. Das heißt, sie hatten nur Fisch, aber sie brauchten natürlich auch andere Lebensmittel. Sie hatten aber keine eigenen Gärten für Gemüse und Obst. Also gingen sie zu den Bauern der Region und versuchten, guten Fisch gegen Gemüse zu tauschen. Und man sieht hier ein Bild, wo sie Fisch gegen Kartoffeln tauschen.
Donc ils vont chez les maraîchers, ces gens-là, et ils essayent de récupérer de la pomme de terre.
Das war ein kleiner Besuch im marokkanischen Viertel von Saint-Gilles-Croix-de-Vie, im Maison des Pêcheurs, was zeigt, wie das Leben der Fischer vor 100 oder 200 Jahren war. Es ging noch einfacher, ein Leben in Lehmhäusern mit Brunnen und völlig ohne irdischen Luxus in Lehmhäusern. Schauen wir uns gleich an auf unsere Reise und sind dann zu Gast in einer winzigen Brauerei im Hinterland, denn Frankreich hat nicht nur Wein zu bieten, auch Bier, wenn man mag. Das alles heute im maritimen Frankreich. Wie immer an dieser Stelle, auf Weiterhören.
Die Welt mit den Ohren entdecken.
Hier ist die Radioreise mit Alexander Tauscher.
Richtet auf eure Lauscher, denn hier spricht der Tauscher. Der Alexander grüßt sie alle miteinander und wünscht auf diese Weise eine schöne Radioreise. Im Zeichen der Trikolore eine Reise, denn Frankreich ist das Ziel und da speziell die Atlantikküste im Nordwesten des Landes in den Departements Vendée und Loire-Atlantique. Hinter der Küste gibt es heute kaum noch Sümpfe, aber vor mehr als 100 Jahren war das noch so. Vom Leben im Sumpf kann man sich ein Bild machen, wenn man zum Beispiel Labourine de Bois Jacot besucht in der Gemeinde Saint-Hilaire-de-Riez. Denn hier stehen in einer Lichtung am Waldrand mehrere Lehmhäuser, die im 19. Jahrhundert gebaut wurden. So wurde ein kompletter Bauernhof erhalten, der aus einer Bourine selbst, einem restaurierten Wohnhaus, das noch immer möbliert ist und auch zahlreichen Nebengebäuden besteht, zum Beispiel eine Scheune, eine Molkerei, ein Hühnerstall oder auch ein Schuppen. Jean Alain führt sehr oft Kindergruppen durch diesen Bauernhof. Er schlüpft da gerne auch in die Rolle eines Komikers, für uns ganz seriös.
Quand nous chanterons le temps des cerises et guet rossignol et merle moqueur seront tous en fête.
Ce bâtiment est construit depuis le début du 19e. Il a été habité jusqu'en 1967. 1967, c'est pas très vieux, par Armandine Grandmère. Et la mairie l'a racheté en 1972.
Dieses Haus, diese Bourine, wurde im Jahr 1818 gebaut, hier im Sumpfland von Saint-Hilaire. Die letzte Einwohnerin lebte auf diesem Bauernhof bis zum Jahr 1970. Die Dame war knapp 80 Jahre alt, als sie hier auszog. Nach ihrem Tod wurde der Bauernhof der Gemeinde Saint-Hilaire übergeben. Das Museum öffnete dann im Jahr 1989. Wir bieten hier geführte Touren an, um eben das frühere Leben der Bauern zu erklären.
Et le bâtiment pour montrer comment vivaient les gens dans le marais, dans des maisons en terre. Les bourrines, on en trouve qu'ici. On trouve des maisons en chaume dans le reste de la France.
Ja, diese Bourine, die ja jetzt schon mehr als 200 Jahre alt ist, ist faktisch die einzige hier in der Region, die noch so erhalten geblieben ist.
Avec ces petites pentes de toit, non, on en trouve qu'ici, dans ce marais. Et ça tend à disparaître parce qu'elles s'abîment très très vite. Elles ne sont pas faites pour durer dans le temps, en fait. Il faut récupérer la terre. Là, par exemple, cette bourine n'est construite que sur la dune, mais il faut de la terre pour monter les murs.
Ja, diese Bourine ist auf und mit Sand gebaut. Um die Mauern zu errichten, brauchte man aber mehr, so eine Art Lehm, Erde. Also musste man die Erde nehmen, die Wurzelgestrüpp hatte. Und das wurde mit Sand vermischt, auch Stroh wurde hinzugefügt. Das ist alles vermischt und so wurden dann die Mauern gebaut.
Un petit mélange très très simple. Terre, Sable, Végétaux. Maintenant, c'est très très joli, c'est arboré. Il y a une forêt qui a poussé, mais c'est très récent. Ça a été planté en grosse partie années 80, mais dans le Marais, il n'y a aucun arbre.
Damals gab es noch nicht diese Bäume hier, die wurden erst später gepflanzt. Also mussten sich die Bauern Gedanken machen, was sie zum Heizen ihrer Hütten benutzen. Und zwar trockneten sie Kuhfladen, die wurden gesammelt und dann verbrannt. Und das brachte gute Wärme. Und mit diesem Feuer konnten sie auch ihr Essen kochen.
Malheureusement, il n'y avait pas assez de bouse de vache dans les champs. Et il fallait fabriquer aussi, du coup, le combustible. Et pour ça, malheureusement, c'est les femmes qui faisaient ça au printemps.
Aber leider hatten die Bauern nicht ausreichend Kuhfladen fürs Feuer, also mussten sie etwas anderes tun. Sie sammelten diese Rückstände verschiedener Tiere, mischten es mit Wasser auf, sie stampften es auf den Boden mit den Füßen breit und daraus formten sie Bälle, trockneten sie und nutzten sie auch fürs Feuer.
Pour faire le combustible. Vraiment, tout était récupéré, tout était, c'était des écologistes bien avant l'heure.
Il y a sur la plage quelques flaques d'eau. Il y a dans les bois des arbres fous d'oiseaux.
Encore aujourd'hui, il reste dans le marais une centaine de bourrines. Mais avant, c'était l'habitat des pauvres du marais, il y en avait énormément. Les gens riches habitaient.
Ja, hier in der Region gab es bis zu 100 solcher Burinen, also Gehöfte. Darin lebten die armen Menschen, also Menschen, die Geld hatten. Die bauten ihre Häuser aus Steinen und vor allem auf Felsen an der Küste erhöht also. Jean Alain hatte es zu Beginn angedeutet. Armandine Jean de Mer war die letzte Bewohnerin, die diesen Bauernhof im Jahr 1967 verließ, im sehr hohen Alter. Sie lebte also mehrere Jahrzehnte nach dem Zweiten Weltkrieg völlig spartanisch, so wie man hier vor mehr als 100 Jahren lebte. Hier ist Rias, eine Reise im atlantischen Sektor, das maritime Frankreich, und Alexander Tauscher sagt Bienvenue. Das Hinterland der Vendée hat teilweise den Anblick eines Marschlandes. Das habe ich bei einer Radfahrt rund um die Gemeinde Notre-Dame-des-Monts sehen können, eine Gemeinde im Arrondissement Les Sables-d'Olonne. Viele kleine Kanäle durchziehen die Grasfelder und Bauernhöfe, eine sehr ruhige Atmosphäre. Nur wenige Autos sind auf diesen schmalen Straßen in diesem recht dünn besiedelten Gebiet unterwegs. Fast unscheinbar in einem kleinen Gehöft versteckt, betreiben Ingrid und François Gourvan-Cossen eine kleine Brauerei mit dem Namen La Petite Ramonière. Das ruft doch, denke ich, nach Michel Sardou. Das Bier und das Fräulein. Bière et Fräulein.
Je suis Bière et Fräulein, nuit de canaille, à mon tour en Lyonnais. Je vais me faire la malle de ce lit d'hôpital.
Wir sind nicht nur eine Brauerei, wir sind auch ein Bauernhof. Die Kröpfe, die wir brauen, für das Bier, Weizen, machen wir selbst. Und die Malz machen wir auch selbst hier auf dem Bauernhof.
Sie beziehen also das Getreide hier aus dem Marschland?
Wir benutzen keine Chemie für die Getreide. Und unser Ziel, als wir hier angekommen sind, war zu arbeiten, damit wir die Biodiversität unterstützen können.
Wenn man sich der Brauerei nähert, hat man gar nicht das Gefühl, auf eine Brauerei zuzuradeln, wie wir es jetzt getan haben. Es sieht eher aus wie ein kleines landwirtschaftliches Gehöft, ein winziger Bauernhof, unscheinbar auch jetzt hier drin. Wenn wir auf die Richtung der Fässer schauen, in einem wirklich kleinen, ich will nicht sagen Verlies, aber einem wirklich kleinen Haus.
Ja, aber wir sind eine kleine Brauerei. Wir brauen 40.000 Liter pro Jahr. Und als wir das sehen kann, wir sind eine sehr Low-Tech-Brauerei. Wir wollen unsere Autonomie zu behalten. Das heißt, wir machen viel selbst und wir haben keine sehr komplizierte Maschine oder so, damit wir können alles selbst reparieren.
Aber es ist Ihr Hauptverdienst. Sie leben von dieser Brauerei.
Ja, wir sind drei. Mein Mann, ich und eine dritte Person arbeitet mit uns.
Das heißt, Sie liefern jetzt nicht an die großen Supermarchés, sondern eher in die kleinen Restaurants oder zum Hofverkauf?
Wir verkaufen hier auf dem Bauernhof, wir verkaufen auch in kleinen Geschäften und Getränkemarkt und wir liefern auch AMAP. AMAP sind Association pour le maintien d'une agriculture paysanne. AMAP sind Vereine, die Leute wollen biologische und lokale Kallen Produkten Essen. Ja, sie kontaktieren Produkteur, Bauern, ja. Und dann die Esser, les Mangeurs. Sie machen einen Kontrakt mit den Bauern. Und am Anfang des Jahres, sie sagen, okay, dieses Jahr werde ich dir so viele Gemüse kaufen, so viele Bier, so viele Käse. Und dann, dieser Kontrakt hilft die Bauern,
ein regelmäßiges Einkommen.
Regelmäßige Einkommen, ja.
Was für Biere brauen Sie hier?
Also, wir brauen Gerstenbier, auch Weizenbier. Wir haben auch einen Dunkelweizenbock. Und auch hier, es ist nicht in Deutschland. Ja, in Deutschland, ich weiß, dass in ein Bier kann man nur nutzen. Ja, Gersten, Hopfen.
Malzwasser.
Malz, ja, und Levure.
Hefe.
Hefe, genau.
Hefe. Genau, wir haben unser Reinheitsgebot in Deutschland.
Reinheitsgebot. Ja, in Frankreich gibt es das nicht. Also wir können auch mit Früchte oder Blumen brauen. Das machen wir. Oder mit Gemüse, ja, können wir das auch.
Nun fragt sich ja der deutsche Biertrinker, ob die Franzosen wirklich so gerne Bier trinken, weil sie ja bekannt sind als Weinland. Und jeder, der nach Frankreich kommt, natürlich Wein erwartet.
Ja, es ist ein bisschen neu, ja, in Frankreich. Wir sind hier seit fast 10 Jahren und am Anfang, die Leute waren ein bisschen timid.
Skeptisch?
Skeptisch, ja. Und es war für die Leute ein Abenteuer. Ja, das Bier und alles. Aber jetzt gibt es immer mehr kleine Brauereien und trinken die Leute auch immer mehr Bier.
Wahrscheinlich, wenn man immer nur Wein trinken konnte, will man jetzt auch was anderes versuchen, ja?
Ja, Bier, es gibt weniger Alkohol. Wenn man das Auto nehmen möchte, kann ein Bier trinken. Bier, es ist auch billiger.
Trotzdem sehen wir ja ein paar Flaschen Wein bei Ihnen hier über den Bierfässern. Nur Dekoration?
Nein, hier sind unsere Biere.
Ach, die Biere sind in Weinflaschen.
Ja, die sind die Vögel, die wir haben hier in unserer Landschaft. Wir haben diese Format für die Flasche am Anfang gewählt, weil gibt es auch diese Format in Belgien und wir haben ein Pfand hier.
Was ist das für ein Vogel, der Ihnen hier als Emblem dient?
Ist Gorge Bleue, Échasse Blanche, Barjaque Noir, Hibou des Marais et Vanneau Huppé. Und alle diese Vögel wohnen hier.
Was ist Ihr Lieblingsbier, Ingrid?
Mein Lieblingsbier ist Asio, also Dunkelweizenbock.
Ça sent la bière de Londres à Berlin. Ça sent la bière, Dieu.
Ein kühles Blondes an einem sonnig-warmen Radfahrtag rund um die Gemeinde Notre-Dame-des-Monts. Ein Badeort zwischen Sumpfland, Wald und Dünen. Und wer den Blick von oben genießen will, ein moderner Aussichtsturm, der Culminot, ragt 70 Meter in die Höhe. Übrigens, Notre-Dame-des-Monts wird auch Tochter des Windes genannt, da hier immer eine Brise weht. Eine Brise im maritimen Frankreich. Vacances en France, hier bei uns in der Radioreise mit Alexander Tauscher, heute im maritimen Frankreich, im Nordwesten des Landes, nah an der Loire-Mündung in den Atlantik. Diese Region gehört heute verwaltungstechnisch nicht mehr zur Bretagne, ist aber historisch eng mit der Bretagne verbunden. Die Menschen hier fühlen sich auch als Bretonen. Und in der bretonischen Küche geht nur wenig ohne das bretonische Gold, also das Fleur de Sel, das Meeressalz. Auf der Guérande-Halbinsel wird dieses edle Meeressalz gewonnen in den Salzwiesen. In dieser Landzunge mit fast endlos scheinenden Speicherbecken arbeiten rund 300 Salzbauern auf ihren eigenen Feldern. Die Flut spült quasi frisches Meereswasser in die Salzgärten und deren Wasserbecken. Und dieses verschachtelte System wurde über Jahrhunderte ausgeklügelt und die Salzernte erfolgt meist im Spätsommer oder im Frühherbst. In dieser Zeit habe ich Nicolas Arnaud getroffen, einer der Salzbauern.
Diese Fleur de Sel, das sind so feine Kristallen von Salz, die sich bilden bestimmte Tage beim bestimmten Wind, wenn der Wind vom Land kommt und so. Und dann ist ein ganz feine Kristall, die da auf der Wasseroberfläche schwimmen, die sind ganz weiß, manchmal sogar rosa, weil wenn man sieht hier, die Becken sind da rot geworden. Die haben, das ist nicht, dass sie sich schämen, aber das ist ein Plankton, das sich da entwickelt hat in der Erntebecken. Und dieser Plankton, der färbt auch den Fleur de Sel. Diese Fleur de Sel, das ist der Tischsalz sozusagen oder für Salat oder sowas. Alles, was nicht gekocht wird, das ist ziemlich teuer. aber ganz fein. Und den kann man nicht in Salzstreuer tun. Das heißt, muss man am Tisch direkt mit den Fingern da auf das Speis tun, auf frische Bohnen zum Beispiel oder so Sachen oder gebratene Kartoffeln oder so Zeug, aber mit der Fingerspitze. Und da braucht man nicht zu viel, weil jedes Salzkörnchen schmeckt dann. Ne? Das zergeht unter die Zunge und zwischen die Zähne und ist wirklich. Da benutzt man weniger Salz, wie wenn man da mit dem Salzstreuer irgendwie diese Puder da über die Pommes da schmeißt.
Ja, stimmt. Inzwischen ja sogar auf Schokolade wird Salz geträufelt.
Ja, genau. In Saint-Nazaire gibt es einen Chocolatier, der mein Fleur de Sel auf sein Schokoladeplättchen da macht. Das ist wirklich ganz toll. Das ist echt schön.
Und sonst auch Weißbrot, Butter, etwas Fleur de Sel.
Ja, also bei uns, wir haben Salzbutter direkt. Ja. Wir sind hier in der Bretagne. Hier heißt es Salzbutter und der Butter, der kein Salz enthält, das heißt süße Butter. Das machen wir die Trennung. Denn normale Butter ist Salzbutter bei uns. Braucht man nicht sagen Salzbutter, sondern sagt man einfach Butter. Das ist salzig. Die Bretagne ging bis zu der Loire und wir sind hier nördlich von der Loire, also in der Bretagne. Also Nantes war der Sitz der bretonische Herzog. Also jetzt gehört alles nicht mehr zur Bretagne. Ich bin kein Nationalist, das ist mir da wurscht. Aber es ist ganz klar, wenn man da die Dörfer sieht, die Namen sogar der Dörfer und die Leute, wir sind alle Bretonier. Also ich nicht, ich bin da reingekommen. Aber ich denke, ich lebe in der Bretagne, das ist ganz klar.
Vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds.
Also selbst wenn offiziell der Loire-Atlantik nicht zur Region Bretagne gehört, aber zu der Region Pays de la Loire, was ein bisschen nichtssagend ist, aber ist egal.
Dann haben sich ja eben, als wir hier reinkamen zu deinem Salzbecken, uns die beiden Esel begrüßt. Welche Rolle spielen die hier?
Also die Esel, die leisten mir Gesellschaft, weil ich arbeite die ganze Zeit allein im Prinzip. Also sobald ich komme zum Arbeiten, dann kommen die, begrüßen die mich. Und vor allem im Frühjahr und so, da kommen die und bleiben sogar länger. Wenn ich mich da deplatziere in der Saline, wenn ich rumläufe, dann folgen die mich von Damm aus und wollen gerne auch ein bisschen Gesellschaft haben. Und das ist gut. Außerdem tun die da diese ganze Dämm da unterhalten, sauber mähen. Ne? Das ist ja der Vorteil. Da brauche ich kein Gerät oder sowas. Das sind die Esel, die machen ihren Job.
Ich dachte schon, die ziehen irgendwelche Sachen aus dem Wasser.
Nein. Die dürfen gar nicht runter, weil also die sind viel zu schwer für die Salinen. Also auf die Salinen kommen gar kein Tier normalerweise. Das einzige Tier, was da kommt, das sind Menschen. Diese kleinen Dämmchen, die da die Becken trennen, die sind alles aus Lehm. Und die haben da eine Tragefläche, die da halt nicht mal 5 mm stark ist. Also wenn man einen Esel mit 400 Kilo draufstellt, dann sickert er ein.
Die Becken dürfen nicht zu viel und nicht zu wenig Wasser enthalten. Der Wasserstand muss perfekt auf die jeweiligen Wetterverhältnisse angepasst werden. Und da fragt man sich doch, warum das Salz so kostbar ist. Ja, weil rund 60 Kilogramm Fleur de Sel aus einer Tonne Salz gewonnen werden. Also da ist eine kleine Ausbeute und sehr viel Arbeit gefragt. Wieder was gelernt hier in der Sendung, die Wissenschaft, ganz ohne Wissenschaft. In Farbe und Stereo und mit dem Geruch des Meersalzes in der Nase. Eine Radioreise aus dem maritimen Frankreich. Alexander Tauscher hier als der Maître de Plaisir. Auf der Gérande-Halbinsel nahe der Loire-Mündung in den Atlantik wird in Handarbeit das Fleur de Sel aus den Salinen geerntet, das Meeressalz und das wahrscheinlich bereits seit der Römerzeit. Das Meeressalz ist viel gesünder als das haushaltsübliche Speisesalz, denn Speisesalz besteht zu 99% aus Natriumchlorid, das Meeressalz nur zu 91%. Der Rest sind wichtige Mineralien und Spurenelemente aus dem Meereswasser. Und darüber kann man mehr erfahren, wenn man zum Beispiel das Naturmuseum Terre des Sels besucht. Diese Location sollte auch dem ein oder anderen vielleicht aus den Büchern und Filmen vom Kommissar Dupin bekannt sein, als Location eben auch für die Filme da. Ich habe mich mit einem der Salzbauern unterhalten, mit Nicolas Arnaud. Er lebte als junger Mann eine Zeit lang in Deutschland und brachte von Deutschland aus seine Frau mit rüber, ja, ins maritime Frankreich.
Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren, in eine lauen Sommernacht. Ich war verliebt bis über beide Ohren und wie ein Röslein hat ihr Mund gelacht.
Ich war in Deutschland, ich hab da wie viele? Mein Herz in Heidelberg verloren, wo ich ganz jung war. Da habe ich meine erste Freundin in Deutschland gehabt und dann bin ich nach Heidelberg gezogen. Die war dort und dann bin ich nachgezogen sozusagen. Und dann bin ich hängen geblieben. Also klar, das war, wie das Leben ist, das war nicht die Einzige. Dann irgendwann habe ich die Letzte gefunden, das ist meine Frau, auch in Heidelberg. Und dann haben wir zusammen gelebt und dann irgendwann wollte sie nach Frankreich gehen, um Französisch zu lernen. Und ich wollte was in der Landwirtschaft machen und dann haben wir das gefunden. Und dann sind wir hierher gezogen und seit über 30 Jahren hält es. Wir bereuen das noch nicht.
Und sie spricht weiterhin Deutsch, aber eben wir, hier Französisch?
Nee, wir reden zusammen Deutsch, weil also ich bin da nicht so begabt. Irgendwann am Anfang, wo sie noch kein Französisch geredet haben, haben wir da Französisch geredet. Und dann wir sind da regelmäßig nach Deutschland zurück im Winter, ihre Eltern zu besuchen und die Freunde und die Kinder zeigen und alles. Irgendwann haben meine Freunde gesagt, ja, und du, Nicola, du kriegst langsam Akzent. Dann war ich beleidigt. Dann habe ich gesagt, hoppla, da muss man jetzt wieder die Sprache wechseln. Außerdem, wir hatten unser erstes Kind, das war sehr gut für unsere Tochter. Dann hat sie erstmal Deutsch gelernt zu Hause. Wir haben dann zu Hause Deutsch geredet und sie hat Französisch erst in den Kindergarten gelernt. Das hat natürlich meine Eltern ein bisschen Angst gemacht, weil die können mit ihr nicht so gut kommunizieren, bis sie im Kindergarten war. Aber im Kindergarten hat sie innerhalb von 2 Monaten Französisch gelernt und dann war es die Sache gegessen. Und so ist sie da muttersprachlich auch Deutsch gewesen und ist immer noch so.
War es für Sie schwer, hier kulturell einzutauchen für deine Frau? Ist das doch was anderes als Heidelberg?
Ja, das ist ganz anders. Das ist ganz anders. Aber wir haben den Vorteil, hier gibt es Meer, Strand und die Bevölkerung ist auch ziemlich jung. Das ist eine Gegend, wo viele Leute kommen. Unsere Freunde aus Deutschland kommen sehr gerne uns besuchen, weil das eigentlich auch so ein Feriengebiet ist. Also es gibt sogar Leute, die bezahlen, um hierher zu kommen. Also so fühlt man sich gar nicht so abgelegen, ne, hier. Das ist wirklich der Vorteil. Ne. Mal gut, natürlich werden wir nie vom Souche sein, wie die Franzosen sagen, also von der Wurzel hier sein, weil wir hier nicht geboren sind, ich nicht und meine Frau auch nicht. Wir werden immer die Deutsch bleiben, aber es macht nichts. Wir leben da gut und die Leute sind auch ganz nett, muss man sagen.
Un peu de poivre, un peu de sel.
War ich hier der Erste, der sich wieder installiert hat, weil also dieses ganze Gebiet war verlassen. 15 Jahre war ich ganz allein als Salzbauer und dann ist ein junger Typ da gekommen, hat wieder in Sellin renoviert und sich niedergelassen als Salzbauer und das ist mein Nachbar immer noch. Und er kann auch Deutsch, er hat auch Deutsch gelernt und war sogar so gut, dass er da ein Stipendium gekriegt hat, um in Heidelberg da zu studieren. Das also hat mich auch gewundert. Zwei Germanisten, würde ich sagen, wobei wir sind Landwirt, also ein Landwirt in Frankreich, wie viele können Deutsch? Das ist also ziemlich, außer im Elsass natürlich. Und dann kam diese Jean-Pierre da und seine Frau war auch Deutsch. Also. Entweder ist ein Magnet irgendwo. Wobei wir sind am westesten Punkt von Frankreich beinahe. Also gibt es noch die Pointe du Raz, wenn man noch ein bisschen weiter westlich gehen will. Aber so weit von Deutschland, wie es möglich ist überhaupt, ja, funktioniert trotzdem. Da sieht man, dass doch mehr Germanisten dabei sind.
Ich habe ja auch gelernt, dass die Côte Lumière mehr Sonnenstunden hat als Atlantik zwischen Biarritz und Bordeaux.
Ja, klar. Dieses Salzgebiet, das ist die Presqu'île de Guérande. Das ist zwischen Loire und die Vilaine. Und wir haben ein Mikroklima. Und das macht, dass wir so viel Regentag wie bei Menton, der Côte d'Azur, also direkt an der italienischen Grenze. Also muss man sich vorstellen. Ne? Das ist, wer das nicht glaubt, muss ich nur sagen, sobald es regnet, ist für uns die Produktion zu Ende. Wenn es im Sommer regnet, wie dieses Sommer, das war ziemlich verregnet, dann produziert man da viel weniger wie ein gutes Sommer. Aber meistens, wenn es jedes Sommer regnen würde, da hätten die schon vor hunderten von Jahren aufgehört, Salz zu machen, wenn es sich nicht rentiert. Wenn man, also hier ist das nördlichste Punkt, an dem man Salz macht mit Sonne und Wind. Weiter nördlich ist das Klima nicht mehr gut. Und wir sind hier der nördlichste Punkt, aber der Punkt, wo wir dagegen, wo am meisten produzieren. Also südlich gibt es auch andere Salinen, aber die sind halb so ertragreich wie unsere.
Ja, dankeschön, Nicola. Für die Deutschpraxis kannst du ja weiterhin auch die Radioreise hören als Podcast.
Genau, das werde ich machen. Kenne ich bis jetzt noch nicht, aber ich werde es schon mal gucken. Hören.
Hören und schauen immer.
Ja, genau. Beides. Also hier haben wir da noch kein Internet auf der Saline.
Ja, wir hätten noch viel länger plaudern können an diesem Samstagvormittag mit Nicola Arnaud, Salzbauer auf den Salzwiesen der Gérard-Halbinsel in Frankreich. Die Radioreise mit Alexander Tauscher geht langsam in die Schlussetappe. Heute das maritime Frankreich und damit noch einmal zurück in die Vendée. Denn zum Schluss wartet eine Königin des Atlantik auf uns, die Sardine. Vor allem der Ort Saint-Gilles-Croix-de-Vie ist für seine Sardinen bekannt. Anfang Mai erreichen hier die ersten Frühlingssardinen die Küste der Region und ab dann fahren die Sardinenfischer immer früh morgens so gegen 4 Uhr raus aufs Meer und am Vormittag kehren sie zurück in den Hafen von Saint-Gilles-Croix-de-Vie und versteigern hier ihren frischen Fang in der Criée, der Fischauktionshalle am Kai der Fischkutter. Hier im Hafen von Saint-Gilles-Croix-de-Vie, da werden jedes Jahr tausende Tonnen an Sardinen entladen und weiterverkauft. Darüber sprach ich mit David Blancandier. Er leitet diese Fischauktionshalle und schlägt nun virtuell den Hammer dieser Auktion.
Tous les matins, 5 heures du matin, vente de poissons et en été.
Die Fischauktion läuft jeden Tag und beginnt immer um 5.15 Uhr, wenn die ersten Fischerboote eintreffen. Heute, wie an den meisten Tagen, waren es Sardinen.
Suivant l'heure d'arrivée des bateaux de Sardine. Saint-Gilles est réputé pour la sardine.
Ja, Saint-Gilles ist bekannt für Sardinen. Wir haben hier weniger Königskrabben und auch Krustentiere, aber ab Oktober haben wir Garnelen.
Mais à partir d'octobre, c'est la crevette rose. C'est une vente aux enchères, effectivement. Donc le poisson est étalé.
Für die Auktion werden die Fische in Kisten auf dem Boden dargeboten. Die Auktion beginnt mit einem festen Preis, der fällt dann. Ja, früher wurde hier sehr viel geschrien, aber inzwischen läuft ein großer Teil der Auktion auch online.
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, en ligne et en informatique surtout. Autrefois, ça s'appelait une criée. Il y avait un crieur. 200 kilos. C'est vraiment le. On veut le poisson, les gens appuient. Après.
Ja klar, je länger man wartet, umso niedriger ist der Preis, aber man sollte nicht zu lange warten, weil manch ein Fisch sehr begehrt ist und dann schnell weg ist.
Attends, je ferai le prochain lot. Poissonnerie, magasin, grand magasin, supermarché et grosse marieur. Grossiste.
Ja, heute früh haben hier an der Online-Auktion 16 Kunden teilgenommen und 45 hier in der Halle, also Restaurants, Großhändler und so weiter.
Distanz, donc parce qu'aujourd'hui on peut acheter aussi à distance. Ce matin, il y en avait 45.
J'arrivais tous les matins de bonne heure acheter leur pêche aux pêcheurs. Puis j'étalais mes cageots de poissons juste là devant ta maison. Il y avait la mer, les bateaux qui rentraient.
Ein Loblied auf die Fischer, die Pêcheur. Übrigens, den Auftakt jeder neuen Sardinenfangsaison feiert die Stadt Saint-Gilles-Croix-de-Vie und auch die Bruderschaft der Confrérie de la Sardine mit dem Printemps de la Sardine, also dem Frühlingsfest der Sardine. Ob nun Sardine oder Auster, wir verlängern gerne den Urlaub im maritimen Frankreich. Am besten mit einer Radioreise, die genau hier im Nordwesten ansetzt. Da haben wir eine Reise zu mehreren Küstenstädten, wie zum Beispiel Pornic, Pornichet, Brême-sur-Mer oder auch Guérande. Eine andere Radioreise geht rüber in die Bretagne, an die Mündung des Bénodet-Flusses. Weiter nordöstlich bieten wir eine Stippvisite in der Normandie an und südlich haben wir zwei Radioreisen, die sich zwischen Bordeaux und Biarritz tummeln. Da probieren wir dann wirklich die fangfrischen Austern. Und noch mehr Frankreich gibt es bei uns in den Sendungen aus dem Departement Lot und aus der Ardèche oder auch am Mittelmeer eine Reise nach Cannes. Das alles zu hören und zu sehen unter www.radioreise.de, denn hier gibt es die Audiofiles und die Bilder mit Texten und wichtigen Links in unseren Radioreise-Blogs. www.radioreise.de und überall dort, wo man gute Podcasts finden kann. Ich sage zum Abschied goodbye, adios, hey, ade, servus, gülügül, antio, ayowomba, rosvidanya, tschüss, ciao, marhaba und shalom und natürlich au revoir et à bientôt.
Arne Glise, responsable de la communication, espère vous recevoir à Saint-Nazaire renversante et vous surprendre avec ce territoire.
C'était Ingrid de la ferme brasserie La Petite Ramonnière pour la Radio Voyage et je vous souhaite un bon voyage.
Mathias Seillé, j'espère que vous avez passé une bonne traversée avec nous. Je vous souhaite une bonne journée après cette traversée.
Hallo, ich bin Nicolas und ich verabschiede mich von den deutschen Hörern. Falls Sie hierher kommen auf die Presqu'île, fragen Sie nach bei der Office du Tourisme und sie werden euch schon da zu mir schicken. Ne? Ich kann Deutsch und führe sie gern durch meine Saline.
Tschüss.
À la revoyure, c'était Jean-Alain Renaud pour la Bourrine du Bougicot.
Je m'appelle Madame Tabouret Nicole.
Je vous dis au revoir et je vous dis à bientôt. Peut-être dans notre musée, nous serons heureux de vous y accueillir.
Merci beaucoup. Bleiben Sie schön reisefreudig, meine Damen und Herren, denn es gibt noch mindestens 1000 Orte in dieser Welt zu entdecken. In diesem Sinn, wie immer, bis bald.
Das war die Radioreise mit Alexander Tauscher. Alle Podcasts und Blogs auf radioreise.de.